Jetzt doch. Ganz herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Schön, dass wir alle da sind. Wer schon lange davon geträumt hat, mit seinem Leben und dem ganzen Rest in eine GitHub-Instanz einzuziehen, wird heute wahrscheinlich die Antwort bekommen. Schön, dass du da bist, Jan Büchau. Er erzählt uns was zu den Erweiterungen von Git, die ermöglichen, dass sozusagen auch andere Dateitypen als reiner Text da möglich sind. Und wir sind sehr gespannt. Der Vortrag dauert etwa 20 Minuten. Ich sage nochmal ganz kurz, es gibt das Elfensystem. Ihr könnt euch da eintragen. Ihr findet die Links draußen. Es werden immer noch Helferinnen gesucht. Es wäre sehr, sehr nett, wenn ihr euch für heute und morgen noch beteiligt. Ganz vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen auch noch von mir. Genau, heute gehen wir ein bisschen weg von den eher politischen Themen der vorherigen Vorträge. Wir werden jetzt ein bisschen nerdy und gucken uns an, wie man in Git leben kann. Oder zumindest, was ich in dem Bereich tue. Genau, also wen es interessiert, die Folien sind online. Wer das gerne nachgucken möchte auf dem Handy, dem gebe ich jetzt kurz die Zeit, das einzuscannen. Und danach wird es die Folien sicherlich auch irgendwo geben. Warte noch kurz ein bisschen. Okay, alle Handys sind wieder runter. Na, einer noch. 3, 2, 1, meins. Okay, gut. Genau, kurz zu mir. Ich bin Jan Büchau. Ich benutze seit der Schule Linux überall, wo es irgendwie geht. Eigentlich typischer Arc, erst OpenSUSE, lange Ubuntu, irgendwann war mir das zu alt, dann Arch und seit dem Tübix vor 2 Jahren bin ich auf NixOS und werde wahrscheinlich auch nicht wieder weggehen. Und auf dem Handy benutze ich SelfishOS und bin damit auch sehr zufrieden. Ich arbeite an der Uni Tübingen und Uni Bonn und was wir da machen ist, wir fliegen mit Drohnen in der Atmosphäre rum und messen Turbulenz für Windenergie und am Ende geht es oft darum, die Wettervorhersage dann zu verbessern. Genau, jetzt soll es aber um Dateien gehen, denn wir haben sie ja alle. Ne? Wir haben alle Dateien, Dokumente, Bilder, Notizen. Ich habe auch viele Messdaten zum Beispiel. Und wenn man sich das mal so anguckt, wie man diese Dateien so anfasst und verwaltet, dann wird einem auffallen, dass man wahrscheinlich die alle irgendwie in separaten Programmen hat, in irgendeiner App, in irgendeiner komischen Cloud vielleicht. Hat man vielleicht verschiedene Versionen? Wie macht man eigentlich Backups? Und das sind so die Fragen, die man sich oder die ich mir zumindest immer stelle, wenn ich meine Dateien anfasse. Und das wollen wir uns jetzt auch mal angucken. Also in einer idealen Welt, zumindest für mich, wäre das so, dass es eine Änderungshistorie gibt. Ja? Also zum Beispiel könnte ich dann ein Bild von dem letzten Monat wiederherstellen, weil es gelöscht wurde. Oder ich könnte mir angucken, wer denn ein gewisses Dokument so kaputt gemacht hat oder warum der Absatz jetzt plötzlich weg ist. Und es wäre auch manchmal sehr, sehr praktisch, wenn man einen Beweis hätte, dass ein gewisses Foto zum Beispiel wirklich vor 3 Jahren gemacht wurde und nicht irgendwie gestern mit einer Generative AI generiert wurde. Vielleicht möchte man auch seine Dateien ein bisschen mit Tags oder Metadaten versehen. Wenn es interessiert zu dem Thema Zeitstempeln, habe ich auf dem Tübix letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Das ist auf Peertube. Könnt ihr dann auch da auch nachgucken. Ein lustiges Zitat eines Zuhörers war da, du hast mir ein Problem eröffnet, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Also wenn ihr euch mal den Tag versauen wollt, bitteschön. Genau, in der idealen Welt könnte man natürlich auch mit anderen zusammenarbeiten. Ne? Bisschen Arbeitsteilung, der eine scannt ein, der andere sortiert irgendwie die Ordner ein bisschen um. Das sollte natürlich auch gehen. Und ganz wichtig, dass man auch offline arbeiten kann, dass das nicht alles nur online sein muss. Ne? Zum Beispiel, wir sind ja in Deutschland, ne? Und wenn man dann also mit der Bahn fährt zum Beispiel, hat man schlechtes Internet. Man will aber ja trotzdem irgendwie arbeiten können. Also trotzdem soll es ja irgendwie möglich sein, Dokumente hinzuzufügen, die zu bearbeiten, die man eben hat vorliegen, dass man ein paar löscht und umsortiert. Das sollte ja trotzdem irgendwie gehen. Außerdem, ganz wichtiges Thema, hätte man von allen Dateien, die man so hat, irgendwie ausreichend Backups. Und ausreichend ist hier unterstrichen, denn es gibt ja Regeln, an die man sich halten sollte. Bei Backups, wie zum Beispiel die 3-2-1-Regel. Genau. Man kennt es ja, man fährt mit dem Auto über den Laptop oder die Festplatte fällt einem ins Klo. Ganz normale Sachen. Genau. Und die Frage ist, wie macht man denn so ein Backup auch? Also in der idealen Welt, für mich, hätte man eben auch selber die Kontrolle über seine eigenen Daten. Das bedeutet, meine Informationen sollen bei mir bleiben. Die sollten nichts über mich preisgeben und schon gar nicht irgendwie profilbildend sein, sodass man mir personalisierte Werbung schicken kann. Und auf jeden Fall nicht irgendwie Trainingsmaterial sein für andere Leute, KIs, die dann damit irgendwie Geld verdienen oder sonstige Schindluder treiben. Genau, und außerdem will man ja auch vielleicht nicht immer alle Dateien überall haben. Also auf einem Laptop zum Beispiel, den man mitnimmt, hat man vielleicht ja die aktuellsten irgendwie. Und die 10 Jahre alten Dateien, die will man ja nicht immer mit sich rumschleppen. Aber vielleicht braucht man sie ja doch mal und dann soll es irgendwie möglich sein, dass man sie dann schnell holt, ohne irgendwie rumzukramen. So, gerade dieser letzte Punkt, Kontrolle über die eigenen Daten, exkludiert eigentlich sofort proprietäre Software. Wir können also eigentlich nur freie Software als Lösung verwenden. Das heißt, alles, was hier Dropbox, Google Drive, OneDrive, die ganzen Big Tech, Microsoft, Apple, Google Lösungen, die fallen raus. Also zum Beispiel gibt es jetzt SyncThing, ne? Das ist nur eine sehr einfach installierbare Software. Die hat ein Ziel, was sie tut, nämlich sie synchronisiert Ordner zwischen Geräten. Ein Ordner kann man auf dem Handy haben, auf dem PC, und dieser Ordner wird einfach repliziert. So, sehr einfach zu installieren, es gibt eine App, ein nettes Webinterface. Das Problem ist nur, das macht kein Backup. Und man hat auch keine richtige Versionierung. Und wenn man das auf einem Ordner löscht, dann wird es woanders auch gelöscht. Also sehr wichtig, dass man nicht denkt, dass SyncThing ein Backup ist. Es ist außerdem nicht verschlüsselt. Das kann man so ein bisschen lösen, indem man noch ein verschlüsseltes Dateisystem oben drauf schraubt. Habe ich lange getestet, funktioniert gut. Leider gehen manchmal so ein paar Ordner kaputt, sodass man die nicht mal mehr löschen kann irgendwie. Also man braucht auf jeden Fall ein Backup. Also kurzum, ist SyncThing die ideale Welt? Nee, es sind noch zu viele rote Kreuze da. Ne? Wir haben keine Backups, wir haben keine feine Kontrolle, welche Dateien wo sein sollen. Genau, das ist das Problem. Also, gibt natürlich noch viele andere Dateisynchronisierungsprogramme, aber soweit ich das weiß, erfüllt keins von denen diese ideale Welt, die ich eben vorgestellt habe. So, Enter Git. Ja? Was ist Git? Git ist die Versionsverwaltungssoftware im Softwarebereich, würde ich mal sagen. Die beschreibt sich selber als den Stupid Content Tracker. Es klingt irgendwie toll, ne? Es soll schnell skalierbar und verteilt sein. Das bedeutet, ne, nicht langsam, skalierbar auch für viele Dateien und für viele Leute gleichzeitig möglich. Und distributed, ganz wichtig, man braucht nicht einen zentralen Server und es kann auch offline funktionieren. Das klingt schon mal sehr, sehr gut für unseren Anwendungsfall, obwohl das ja eigentlich nur für Code gedacht ist und nicht für Dateien. So, das sieht dann so aus, ne? Man kennt's ja, kann sich anzeigen lassen, welche Dateien, man geändert hat und welche Dateien gerade noch hinzugefügt wurden. Man kann sich auch innerhalb der Datei Änderungen anzeigen lassen und die dann ablegen und damit hat man dann seine Änderungshistorie. Also fürs Programmieren natürlich großartig. Also ist Git jetzt die ideale Welt? Auch noch nicht so ganz. Wir haben toll Kollaboration, Backups auch, weil alle Änderungen abgelegt werden. Verschlüsselung kann man sogar auch irgendwie hinkriegen. Das Problem ist, Git kann keine großen Dateien. Das ist so ein bisschen die Achillesferse von Git. Außerdem hat man keine feine Kontrolle. Man klont ein Repository, wer zum Beispiel mal Nix Packages geklont hat und seine 4 GB dann am Ende weniger auf dem Laptop hatte, wird das sehen. Da gibt's keine Kontrolle, wie viel man da jetzt runterlädt, außer mit Shallow Clones vielleicht. Und es ist eben Git, ne? Es ist nicht wirklich gut für Anfänger geeignet. Die Achillesferse sind eben viele Dateien, also ab 6-stellig wird's langsam, und große Dateien. So. Dafür gibt's aber eine Lösung. Man kann Git beibringen, dass er große Dateien kann, und zwar mit Git Annex. Das ist ein Plugin, was Git eben große Dateien beibringt, aber noch so viel mehr. So, kurzer Crashkurs, wie Git Annex funktioniert. Also Git Annex macht das so, dass er die Dateien, die man als groß markiert, aus dem Repo rausnimmt und in diesen Git Annex Objects Ordner reinpackt. Und Git selber sieht dann nur einen Link, der braucht ja keinen Platz. So, und Git Annex merkt sich alle möglichen Metadaten in so einem lustigen Git Annex Branch, den kann man dann einfach ignorieren. Der ist aber da, den sollte man nicht entfernen. Und Git Annex merkt sich Prüfsummen und welcher Computer welche Datei hat, also in welchem Repository liegt welche Datei. Und das ist jetzt eine sehr wichtige Information, mit der man viel machen kann. Nämlich zum Beispiel, welche Datei kann ich hier löschen, weil ich weiß, dass sie woanders noch sicher vorhanden ist. Und Git Annex weigert sich dann eben auch Dateien zu löschen, die nicht prüfbar irgendwo anders wirklich liegen. Also er geht dann hin, ne, per SSH oder so, wie man das eingestellt hat, guckt, ist die Datei da, stimmt die Prüfsumme, okay, dann kann ich sie hier bei mir löschen. Git Annex kann eben sehr, sehr viele Endpunkte als Quelle oder Ziel verwenden. Also da gibt's hier Beispiele, alles, was er synchronisieren kann, alles, was er clonen kann. Das ist eine sehr, sehr große Auswahl an Cloud-Providern. Ein Android-Handy kann man verwenden, hier Amazon, sogar ein Borg-Repository, IPFS kann man nehmen. Also mit Git Annex hat man eine große Auswahl, wo man seine Dateien am Ende ablegt und natürlich auch verschlüsselt möglich. Ist auch gut skriptbar, netterweise hier dieses Git Annex Assist-Kommando. Das ist so ein Kommando, das macht den Git-Kram. wenn man ein Repository hat, wo es jetzt nicht nur um Library-Entwicklung geht, sondern wo man auch ein paar Bilder oder sowas drin hat, wenn man einfach zusammen an einem Projekt arbeitet, macht man einfach git annex assist und der macht einfach alles. Er committet, pullt, merged, pusht und schiebt da die git annex Dateien rum. Das ist großartig für Leute, die auch git noch nicht so super Firmen haben. Da sagst du einfach, ja, machst halt git annex assist und dann bist du auf dem aktuellen Stand. Das funktioniert ziemlich gut. Ist also git annex jetzt diese ideale Welt? Ganz fast, würde ich sagen. Wir haben noch zwei blöde Punkte, nämlich das typische Problem, an der gleichen Datei zu kollaborieren, ist wie bei Git auch ein bisschen schwierig. Bei Git ist es zumindest so, wenn man die gleiche Zeile nicht ändert, ist es fein. Bei Git Annex ist es dann so, wenn man an der gleichen Datei was ändert, hat man halt zwei Dateien danach, muss man sich entscheiden, welche richtig ist. Das kann Git Annex auch selber nicht lösen. Es ist ja eben kein Etherpad oder sowas, wo es um Live-Kollaboration geht. Und es ist immer noch Git, also es ist nicht wirklich gut für Anfänger geeignet. Der Achillesferse von git annex ist eben auch viele Dateien. Git annex mag schlechte Dateisysteme nicht, also sowas wie FAT32 oder NTFS, also Windows am Ende des Tages. Versucht da so gut wie es geht drumherum zu arbeiten, aber kommst halt auch nur so weit damit, ne? Und ein Problem, das hat mich letztens ordentlich gebissen, als ich meine ganzen Bilder hier mal in dieses Image oder Immig, wie man das ausspricht, diese Bildverwaltungssoftware, Webinterface, da mal hochgeladen habe. Git Annex interessiert den Dateizeitstempel nicht. Das liegt aber eigentlich nicht an Git Annex, sondern an Git selber. Der merkt sich ja auch nicht irgendwelche Timestamps. Und das ist ein bisschen nervig, genau. Ansonsten, das sind so die größten Nervigkeiten bei Git Annex, würde ich mal sagen. So, wer mehr Infos zu Git Annex haben will, nicht nur so hier an der Surface, habe ich vor 2 Jahren beim Tübingsen Workshop drüber also gehalten und die Aufzeichnung davon gibt's auch auf PeerTube. Und ich habe noch bei der Distribitz auch einen Vortrag eher so im wissenschaftlichen Kontext gehalten, wie man das zum Verwalten von wissenschaftlichen Daten verwendet. Genau, Datalate gibt's auch noch. Ich benutze es halt zum Synchronisieren von Messdaten auf dem Multicopter. Und jetzt kommen wir dazu, wie wir ein nettes Webinterface dafür haben. Es gibt dieses nette Forgeo, das kann man wunderbar selbst hosten. Das hat einen kleinen Fußabdruck, natürlich Open Source Software. Und das ist im Grunde wie ein eigenes GitHub, GitLab, Bitbucket, die ganzen GitForges, die es eben gibt, nur dass man sie auf dem Raspberry Pi zu Hause hosten kann. Hat ein Problem, nämlich, dass keine der Forges jetzt auch richtig Git Annex unterstützt. Das ist noch ein bisschen nervig. Man sieht da also immer nur dann die Links. Dafür gibt's aber auch eine Lösung, nämlich Forgeo Annexaio. Das ist Esperanto für Forgeo mit Git Annex. Und das sieht natürlich genau gleich aus, nur dass man jetzt eben auch große Dateien, wie zum Beispiel das HTML von diesem Vortrag hier, einfach mit reinnehmen kann. Das sieht dann so aus, dass hier dann steht, gespeichert mit Git Annex. Das bläht das Repository dann nicht auf und man kann verschiedene Versionen davon auch haben. Und ganz normal zeigt er das PDF dann auch an und man kann auch nette Änderungen zwischen Bildern sich angucken. Für Plots ist das großartig. Bei mir habe ich mal was von der letzten Messkampagne letzte Woche in dem Plot ein bisschen was geändert und dann kann man so rumschieben und dann auch Änderungen in Bildern sehen. Ganz nett. So, mit dem Forgeo und Git Annex haben wir jetzt die Tools, um Dinge zu tun. Und jetzt nur ein kurzer Überblick, was man alles so mit Git Annex dann machen kann, wenn man zum Beispiel dieses Forgeo als Endpoint hat. So, man kann natürlich einfach Dokumente synchronisieren, ne? Und Familiendokumentenordner, das ist jetzt bei uns zum Beispiel, habe ich einen Unterordner Jan und dann irgendwie Programmierkram zum Beispiel. Funktioniert wunderbar. Man kann Git Annex im Hintergrund alles synchronisieren lassen mit dem Git Annex Assistant. Dann läuft das im Grunde wie Syncthing im Hintergrund. Man kann Messdaten verwalten, wie zum Beispiel für die Kampagne letzte Woche in Österreich. Dann kann man natürlich eine Mediendatenbank verwalten. Das ist natürlich sehr klein wahrscheinlich hier. Da kann man sagen, Git Annex Info in so einem Repository und sich anzeigen lassen. Zum Beispiel hier auf meinem Homelab habe ich irgendwie 400 GB von den Fotos liegen. Bei Hetzen habe ich ein paar Sachen hochgeladen. Dann auf der SD-Karte von meinem Handy sind halt ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Diese Information merkt sich Git Annex ja. Das funktioniert dann so, wenn man ein paar Bilder haben will, dann sagt man halt git annex get auf den Ordner, wo man die Fotos halt haben möchte und dann lädt er das runter parallel und so gut wie er halt kann, prüft die Prüfsumme und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche Platz, kann man sagen git annex move, also verschieb mal alles in mein Homelab, ich brauche Platz. Dann würde er hier zum Beispiel, weil ich eingestellt habe, ich möchte 3 Kopien von allen Dateien haben, ne, sorgt dafür, dass ich nicht aus Dummheit irgendwie weniger als 3 Kopien habe, sagt er, du hast aber nur noch eine, wenn du das tust. Ich weigere mich. Und dann muss man halt zum Beispiel minus minus force sagen oder das bisschen anders einstellen. Man kann ihm auch sagen, überprüf mal das Repository, dann prüft er alle Dateien, die Checksum und so weiter. Dann kann man sich wirklich sicher sein, meine Dateien sind nicht kaputt und sie sind überall sicher und meine Backups sind quasi gemacht. Genau, man kann auch sagen, hier dieser Laptop hier, dieses Repository möchte nur JPEGs, die irgendwie klein sind, also kleiner 10 MB. Und alles, was irgendwie Trash heißt, will ich nicht haben, weil ich habe so einen Ordner, der heißt irgendwie Trash, den brauche ich nicht. Wenn man dann sagt, geht Anix, mach mal, dann holt er sich wirklich nur die passenden Dateien. Also damit kann man halt entscheiden, die feine Kontrolle, welche Dateien sollen wohin. Bei irgendeinem Homelab-Backup wird man dann natürlich sagen, ja, alles will er. Dann gibt's NB, das ist Notizen im Terminal, habe ich gefunden. Da kann man dann so suchen und natürlich mit seinem Lieblingseditor Notizen schreiben. Auch witzig, mit NB-Sync synchronisiert man das dann zu irgendeinem Git-Repository. Dann habe ich Anix TimeLog geschrieben. Das ist einfach ein Time-Tracking-Tool, was ich mir ausgedacht habe. Das benutzt im Hintergrund Git Anix als Daten-Backend, quasi die Git Anix-Metadaten. Wollte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, tut es. Es macht so lustige Boxen. Hier kann man sich sagen, gib mir mal alles, was ich für ein TDF hier gemacht habe. Scheinbar habe ich hier irgendwie 7 Stunden an diesem Vortrag geschraubt. Dann kann man sagen, mach mal weiter mit allem, was ich mit dem TDF gemacht habe, seit 11 für 2 Stunden. Und oder bearbeiten, das geht eben auch. Also ich benutze das, um meine Zeit und Arbeitszeiten zu tracken. Funktioniert ganz gut. Er synchronisiert immer konfliktfrei mit Git Anix im Hintergrund. Dann sehr wichtig, es gibt Pass. Das ist Standard Unix Password Manager. Das ist einfach ein Bash-Skript, was GPG-verschlüsselte Textdateien verwaltet. Und das kann man wunderbar als Password Manager verwenden. Man kann sagen, such mir mal irgendwie alles mit 3D. Dann finde ich alle meine 3D-Druck-Accounts. Man kann Passwörter hinzufügen und dann natürlich mit Git synchronisieren im Hintergrund. Und man kann sich auch OTP-Codes rauslassen, was auch ziemlich cool ist. Also mir reicht das als Passwortmanager, keine komischen Apps auf dem Handy oder sowas. Ich benutze einfach das. Ist GPG am Ende, kann man sich beliebig gut die Verschlüsselung quasi gestalten. Dann eine der letzten Sachen noch, Plaintext Accounting. Hier steht irgendwie 42 Minuten, okay. Plaintext Accounting, das ist Geldtracken in Plaintext, also mit normalen Textdateien. Da gibt es verschiedene Programme für. Es gibt das uralte Ledger, H-Ledger, ein Rewrite in Haskell, BeanCount in Python. Haben aber alle fundamental die gleiche Idee. Die machen rein Text und tracken damit Rohdaten für Finanzen. Kann man prima importieren von den Bank-CSVs zum Beispiel. Kann man hier irgendwie Tags vergeben. Ich nehme so Emojis als wo das ist. Dann kann man sich halt hier sagen, geht vom Konto irgendwas in die Kategorie Wirtschaft und dann kann man halt suchen und prima auch für die Steuererklärung sich quasi Informationen rauslassen. Das kann man natürlich auch prima mit Git tracken, weil das einfach rein Text ist. Kalender kann man sich auch synchronisieren mit Git, zum Beispiel Radical ist so ein Python, glaube ich, CalDAV-Server, den man auch prima beim Handy dann einbinden kann und das lässt sich eben auch anweisen, dass man die Daten und alle Änderungen mit Git trackt und dann hat man auch im Grunde ein Backup und kann, wenn man irgendwie viel zu viel löscht aus Versehen, weil man im Handy irgendwie fettfingert, kann man das wieder rückgängig machen. Also finde ich auch cool, dass das geht. Und es gibt natürlich noch so viel mehr. Also alles, was irgendwie Text als Rohdaten hat, das kann man mal versuchen ins Git zu packen, weil Git kann wunderbar mit Textänderungen umgehen. Sogar wenn es einfach einen deterministischen Weg gibt, zum Beispiel eine SQLite-Datenbank, die kann man ja dumpen. Und dann kann man so einen Git-Clean-Filter einrichten, dass der quasi nicht die Datenbank ins Git packt, sondern die Instruktionen, wie man die Datenbank wieder erstellen würde. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, mit GnuCache war das, glaube ich. Kann man sich auch Änderungen anzeigen, die in der Datenbank passieren. Das geht auch. Und wenn man so möglichst statische, separate Dateien als Rohdaten hat, dann einfach mal mit Git Anix versuchen. Genau. Damit ist meine Zeit schon um. Die Zeit hier ist etwas merkwürdig. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Das war es jedenfalls von mir. Crash-Kurs mit Git und Git Anix. Gibt es noch Fragen?
Ganz herzlich Dank. Ganz herzlich Dank. Ich hoffe, ich bin auch so zu verstehen. Ja, gibt's euch.
Vielleicht mit dem Mikro, ne?
Wundervoll. Du benutzt Nixos, ich gesehen habe. Finden wir das irgendwie auf deinem GitHub oder deinem Forgeco oder
wo? Meinst du die Folien hier?
Die gesamte Config. Also ich nehme an, du hast das irgendwie konfiguriert. Und ich kann mir das angucken?
Mein geht Anix sozusagen?
Ja.
Ja. Meine NixOS-Konfiguration, die kann man einfach suchen. Ich habe diesen lustigen, das Jugendakronym Nobody in Person und das kannst du einfach suchen, NixOS-Config und dann findest du das, ja.
Nice. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Ansonsten bin ich auch gleich noch da. Ihr könnt mir natürlich auch so im Stillen etwas fragen.
Dann setze ich mich selber trotzdem noch drauf. Wie machst du das mit Datenschutz? Also vielen Dank für deine Best Practices, sehr spannend. Wie machst du das, wenn du jetzt sozusagen Dateien hast, in denen du nicht willst, dass sie versioniert werden? Passwortdaten sind ja jetzt natürlich, die sind verschlüsselt. Ich nehme an, das meiste davon wirst du verschlüsseln. Aber vieles geht einem ja vielleicht im Alltag auch raus, wo man sagen würde, bin ich gar nicht so ganz sicher, ob ich die jetzt archiviert haben will oder nicht. Ist das da für dich ein Weg, oder?
Ja, also das Problem habe ich so jetzt bisher nicht gehabt. Alles, was ich so in meine Dokumentenordner packe, weiß ich ja, dass das mit GitAnnex synchronisiert wird. Und wenn es irgendwas gäbe, wo ich das nicht wollen würde, dann würde ich es halt nicht in irgend so ein System packen. Man kann aber mit GitAnnex eben auch alte Versionen zum Beispiel wirklich löschen. Dann sagst du ihm, okay, lösch die und die Dateien, die gar nicht mehr im Tree sind, weil ich die zum Beispiel gelöscht habe. Kann man ihm sagen, such die alle und hau sie weg. Und das wäre eine Lösung. Was man dann noch hat, ist halt den Hash der Datei. Ja, kann man jetzt auch nicht so viel mit anfangen, genau.
Vielen Dank. Jetzt gibt es nochmal neue, schön.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Wegen dieser ganzen Zusatzfeatures war wahrscheinlich GitLFS keine Option.
Ja, GitLFS gibt es natürlich auch. Das ist im Grunde die normale Antwort, wenn man sagt, ich möchte große Dateien mit Git tracken. Das LFS wird auch unterstützt von GitHub und GitLab und ich glaube den meisten anderen Forges auch. GitLFS ist aber sehr, sehr limitiert im Vergleich zu GitAnnex. Also GitAnnex kann sowieso alles, was GitLFS kann. GitAnnex kann sogar Dinge in GitLFS speichern. GitLFS benutzt halt diese Clean- und Smudge-Filters. Das wird problematisch, wenn man viele Dateien hat. Das wird dann langsam, einfach weil es jedes Mal durch diesen blöden Filter durch muss. Und genau, es hat noch ein paar andere Nachteile. Aber GitAnnex ist einfach also Größenordnungen besser als das. Weil es eben diese ganzen Sachen sich merkt, verteilen kann, mit mehreren Repositories synchronisieren kann. Aber wenn GitLFS reicht, kann man das natürlich machen, ja.
Danke.
Eine Größenrestriktion? Nee, du kannst 20 Petabyte große Dateien machen, was GitAnnex, du brauchst halt lange zum Hashen dann. Also hash die einmal mit, ich glaube, standardmäßig Star 256, kann man auch einstellen. Und dann dauert halt das Hashen der 30 Petabyte Datei, ein Gehirnscan zum Beispiel, das sind glaube ich 2 Petabyte pro Gehirn, braucht es halt eine Minute, keine Ahnung, länger und dann ist es fein, genau. Dann ist es nur eine Frage von wie gut ist deine Internetverbindung, wenn du die Daten hin und her schieben willst. Nee, gibt keine Größenbeschränkung. Genau, das ist halt, irgendwann kommt man, es gibt kein Hard Limit, also ich meine Git macht es wird einfach nur irgendwann langsam. Also fünfstellig ist okay, sechsstellig, dann wird es irgendwann etwas anstrengend. Ich habe in meiner Mediendatenbank so 80.000 Dateien, das geht noch. Wenn ich das auf dem Handy mache, dann wird es irgendwann, aber geht auch. Also es wird einfach nur ein bisschen slow dann. Aber mit GitAnnex kann man eben die Sachen, also das, was SyncThing automatisch und im Hintergrund macht, was man ja nicht kontrollieren kann, was er macht. Ne? Wenn man sagt, ich brauche die Datei, ja, aber es sind noch 3 GB andere Dateien in der Warteschlange, die mache ich natürlich zuerst, das kannst du nicht beeinflussen. Bei GitAnnex schon, da kannst du halt sagen, hol dir nur die Datei und nur den Ordner und mach quasi einen Synchronisierungsschritt, den du kontrollierst, was er tut. Und so hast du halt mehr Kontrolle auch über die Geschwindigkeit. Ja. Die Frage war, wenn man mehrere Festplatten hat und die Stände abgleichen möchte, so, das kann GitAnnex wunderbar machen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber GitAnnex hasht ja alles und wenn er sieht, er hat eine Datei schon mal gesehen, muss er die auch nicht nochmal kopieren, weil er ja weiß, dass er sie hat. So, das ist zum Beispiel eine Sache. Und im Grunde, wie der Tree genau jetzt aussieht, also auch wenn die Dateien auf der Festplatte ein bisschen anders abgelegt sind als auf der anderen, auch nicht so schlimm, dann könnte man zum Beispiel 2 verschiedene Git-Branches machen. Oder die einfach zusammen kopieren und am Ende GitAnnex fragen, welche Dateien ist irgendwie doppelt, wo ist der Hash jedes Mal das gleiche und dann löscht er halt immer die Duplikate. Das kann man auch machen. Beantwortet das die Frage?
Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht so ist, dann ganz herzlichen Dank, Jan Bücher, vielen, vielen Dank. Schön an Git ist, man kann auch WGs da gründen, also man muss nicht alleine einziehen. Schön, dass du da warst und ich hoffe, das machen alle. Viel Spaß.
Ja, danke auch.